Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Black is the new orange, denn die Niederlande tragen Trauer. Erstmals seit 2002 konnte sich die Elftal nicht für eine WM-Endrunde qualifizieren. Bereits vor 2 Jahren hatte die Nationalmannschaft die Teilnahme an der EM in Frankreich verpasst. Und das, nachdem sie 2010 noch Vize-Weltmeister und 2014 WM-Dritter war. Ohne Holland fahren wir also auch zur WM. Und die Gründe dafür, die analysieren wir jetzt hier auf meinsportradio.de zusammen mit dem Niederlande-Experten André Shahidi, auch gleichzeitig deutsch-niederländischer Journalist von der Rheinischen Post. Hallo André.
Hallo, grüß dich.
Ja André, zum Abschluss gab es zwar noch einen 2-0 Sieg über Schweden, doch der hätte schon mit 7 Toren Unterschied ausfallen müssen, damit es noch geklappt hätte mit dem Ticket nach Russland und um die Skandinavier von Platz 2 in der Tabelle zu verdrängen. Aus deiner Sicht, wo wurde das Ticket für die Niederlande verspielt?
Also man hat beim 2-0 gegen Schweden nochmal gesehen, zu was diese Mannschaft eigentlich in der Lage ist, und das ist nämlich schon lange keine Welt- und Europaspitze mehr, aber das ist immer noch durchaus, dass sie in der Lage ist, mit Schweden mitzuhalten oder eigentlich sogar besser zu sein als Schweden. Das Ticket wurde aber anderweitig verspielt. Also das Schlimmste war natürlich die 0-2-Niederlage in Bulgarien, die du einfach nicht kassieren darfst, wenn du zu einer Endrunde fahren willst. Und natürlich das 0-4 in Frankreich, wo die Mannschaft sich in den Schlussminuten aufgegeben hat und überhaupt erst dieses desaströse Torverhältnis aufgebaut hat, wodurch du jetzt eigentlich nichts mehr aufholen konntest. Aber das Erschreckende ist halt, man hat im ersten Spiel in Schweden und jetzt auch im letzten Spiel gesehen, dass das nicht hätte sein müssen.
Ja, man hätte durchaus eben mit den Punkten, die man da liegen gelassen hat, die Qualifikation geschafft. Jetzt war es ja beim Hinspiel in Schweden so, dass es ein 1-1 am Ende kam, aber den Niederlanden ein eigentlich reguläres Tor von Bastos aberkannt wurde. Wie groß ist da jetzt noch der Ärger in den Niederlanden? Oder sagt man, da reden wir gar nicht drüber, wir konzentrieren uns auf die wirklichen Probleme?
Also ich habe das Tor monatelang nicht mehr gehört, aber jetzt, wo es am Ende so eng wurde, wurde es natürlich nochmal ausgegraben. Ich glaube aber tatsächlich, dass das Verpassen der Endrunde vielleicht sogar doch ganz gut ist für die Holländer, weil wir immer noch, also ne, als Landsmann sage ich wir, bei uns wurde immer noch geträumt, es wurde immer noch in der Vergangenheit geschwelgt, es wurde immer noch gesagt, ja, wir sind doch eigentlich ganz gut. Und wenn man 2 Endrunden in Folge verpasst, dann ist es eben die deutliche Nachricht, nee, man ist nicht mehr gut genug. Und deshalb hoffe ich inständig, dass man jetzt vielleicht mal anfängt nachzudenken über die Gründe. Und davon gibt es ja wirklich einige.
Gehen wir mal auf die Gründe ein. Eigentlich von den Namen her ist das Team ja immer noch gut besetzt. Die meisten der Stammkräfte stehen in europäischen Top-Ligen unter Vertrag, sind eigentlich gute Individualisten, aber einfach funktionieren sie als Team nicht oder würde das zu kurz greifen?
Das ist einer der Gründe, definitiv. Also es ist absolut so, dass die Spieler, die in ihren Vereinen keine Starrolle mehr spielen, wie es noch vor 10 Jahren der Fall war, aber immerhin gute Wasserträger oder ordentliche Spieler sind, in Oranje nicht funktionieren. Da gibt's Paradebeispiele für. Wijnaldum spielt richtig gut bei Liverpool und spielt sich in Holland Grütze zurecht. Strootman ist ein gutes Beispiel, ne, der in der Serie A überragenden Fußball spielt und jedes Mal, wenn er für Holland spielt, überhaupt nicht zurechtkommt. Und da gibt es mehrere Namen, die es einfach auch nicht bringen in der Nationalmannschaft. Robben hat immer viel übertüncht. Das ist jetzt auch vorbei. Vielleicht ist es auch die Chance für einen Neustart. Aber das große Problem ist eben, was ich gerade schon sagte, früher konnte man die niederländischen Angreifer von Real Madrid, von Manchester United und von Arsenal holen. Und jetzt kommen die eben von Fenerbahce, ne? Oder von halt von kleineren Vereinen. Und das merkt man schon.
Und man merkt eben, du hast ja mehrere Mittelfeldspieler schon angesprochen, dass es auch im Mittelfeld nicht mehr so läuft wie in den Jahren zuvor, zumindest noch zu den großen Zeiten 2010, 2014, wo ja dann auch noch Abräumer da waren, Van Bommel, Nigel de Jong, die dann eben auch die Defensive ein bisschen kompakter gestaltet hatten. Auch das eine große Schwachstelle, zum einen in der Rückwärtsbewegung, aber auch eben darin, die Stürmer einzusetzen.
Das hat lustigerweise der völlig gescheiterte Bondscoach Danny Blind nochmal gesagt in den letzten Tagen, der nämlich auch gesagt hat, dass er nie wusste, wen er im Mittelfeld als Abräumer aufstellen soll. weil es eben, wie du sagst, keinen Nigel de Jong mehr gibt. Und die Jungs, die da stehen, sprich ein Strootman oder ein Wijnaldum, ne, das sind halt eher Jungs mit dem Visier halbwegs nach vorne. Und das ist das Problem. Ein Van Bommel, ein Strootman, ein Van Bommel oder ein de Jong haben immer so diese Ausgeglichenheit im Team bewahrt. Da muss man auch dazu sagen, dass Holland früher auch mit einer anderen Taktik gespielt hat, unter Van Marwijk zum Beispiel, der das relativ frühzeitig schon erkannt hat, hat er dann dieses 4-2-3-1 gespielt mit zwei defensiven Abräumern. Mhm. Und Louis van Gaal hat ja bei der WM 2014 schon sogar mit fünf Abwehrspielern gespielt. Von daher ist das schon, wenn du jetzt anfängst, wieder mit 4-3-3 zu spielen, wie es die Holländer schon in den 70ern gemacht haben, ist das aber auch ein bisschen sportlicher Selbstmord.
Das wurde eben durchgeführt durch Danny Blind, aber auch durch Dick Advocaat, der nach der Niederlage gegen Bulgarien dann übernommen hatte, letztlich ja eine gute Bilanz hatte, was die Ergebnisse angeht, bis auf dieses 0-4 gegen Frankreich, aber insgesamt als gescheitert angesehen wird, oder wie würdest du seine Rolle auch in diesem Ausscheiden sehen?
Also man muss beide Rollen sehen. Danny Blind ist für mich der schlechteste Nationaltrainer aller Zeiten in Holland. Er hatte für mich kein Konzept, er hatte keine Idee, er hat sich nichts getraut, er hat direkt vor seinem ersten wichtigen Länderspiel die ganze Zeit mit einer Fünferkette spielen lassen und hat das dann im Abschlusstraining wieder umgeworfen. Da ging richtig viel in die Hose. Also er hat den Grundstein fürs Versagen gelegt, da bin ich mir ganz sicher. Advocaat hat übernommen, als es schwierig war. Aber wirklich überzeugend war das auch nicht. Also 4 Siege, 1 Niederlage, ja, sicher. Allerdings, ne, also außer jetzt das Schwedenspiel, war auch kein Gegner dabei, den du nicht schlagen musst von den Siegen. Und das 3-1 letzte Woche in Weißrussland war ein spielerischer Offenbarungseid. Also das Problem oder der Fisch in Holland stinkt auch wahnsinnig vom Kopf her. Der Verband kriegt es nicht hin, vernünftige Strukturen zu schaffen. Der Verband hat keinen Sportdirektor, der Verband hat aktuell überhaupt niemanden mit sportlicher Ahnung und dann kommen halt so hanebüchene Entscheidungen wie Blind oder Advocaat zustande. Manchmal frage ich mich, was gewesen wäre, wenn man im Verband ein bisschen schlauer gewesen wäre und damals, als Louis van Gaal aufgehört hat, sich für Ronald Koeman entschieden hätte, der damals noch wollte. Mhm. Aber da hat man es leider besser gewusst und dann Ruud Hiddink angestellt.
Und jetzt muss eben aufgrund der erneuten nicht geschafften WM-Qualifikation und auch aufgrund des Rücktritts von Arjen Robben ja letztlich alles erstmal auf Null gestellt werden. Was muss jetzt, nachdem auf Null gestellt wurde, passieren? Neuer Trainer und dann ein komplett neues Konzept, auch für den, nicht nur für die Nationalmannschaft, sondern auch für den Unterbau, dass eben dann auch neue Talente langsam wieder hochkommen?
Also lustigerweise zeigen die Schweden ja ziemlich gut, wie es ohne den Superstar geht, weil die ohne Zlatan Ibrahimovic auch erfolgreich spielen können, aber man hat halt gesehen in dieser WM-Qualifikation, die Schweden opfern sich halt füreinander, die kämpfen, die gehen bis über die Grenze und das fehlt den Niederländern und das fehlt den Niederländern schon seit vielen Jahren, habe ich das Gefühl. Das ist auch, das zieht sich durch die Liga, das zieht sich in der Nationalmannschaft durch. Dieser unbedingte Wille, dieser Biss, den sehe ich nicht. Und früher wurde der mit Talent aufgefangen, mit reichlich Talent, und heute fehlt das Talent halt. Und das ist das ganz große Problem natürlich. Die holländische Liga wird sogar in Holland teilweise schon als Mickey-Maus-Liga bezeichnet. Die Mannschaften sind international schon lange nicht mehr konkurrenzfähig, wie du jetzt, gut, Ajax war jetzt das Ausnahmebeispiel vergangene Saison, war aber auch, muss man sagen, viel Glück dabei. Feyenoord dieses Jahr sieht trotz relativ ähnlich gutem Kader wie im Meisterjahr fast keine Schnitte in der Champions League. Es ist schwierig. Also es gibt in Holland viele Gründe. Ich glaube, dass das große Problem ist, dass man sich auf diesen goldenen Generationen, die ja wirklich in den 90ern und in den 2000ern da waren, zu sehr ausgeruht hat, gesagt hat, die kommen schon nach. Nur das Blöde ist, dass nach Arjen Robben eben kein einziger Spieler von Weltformat mehr da war. Und selbst die, die es hätten sein können, wie in Memphis Depay, die scheitern wahrscheinlich daran, dass sie einfach zu sehr gepampert und zu sehr verwöhnt wurden und nicht mehr gelernt haben, dass Fußball eben nicht nur schicke Hüte und geile Autos fahren ist, sondern halt auch wirklich, wirklich harte Arbeit.
Scheitern die auch daran, dass sie vielleicht zu früh schon dem Ruf des Geldes folgen, sich in europäischen Top-Ligen dann in Vereine versuchen zu integrieren, wo sie dann eben auch die Spielpraxis einfach nicht kriegen? Denn was ist mehr Gift für einen jungen Spieler, als nicht zu spielen?
Das ist sowieso im Moment das Gift für den holländischen Fußball, weil ich merke das gerade bei den Spitzenvereinen, dass junge Talente mit 15, 16 von der Premier League abgeworben werden, weil die Premier League ja diese Homegrown-Regel hat und nach Spieler ein paar Jahre in der eigenen Nachwuchsakademie spielen müssen. Mhm. Deshalb will dann die wirklich massiv Talente, und ich sehe regelmäßig, dass große holländische Talente viel zu früh ins Ausland gehen. Und es ist ja nicht umsonst, so Nathan Ake oder Karim Rikic galten mal als wirklich europäische Spitzenklasse oder potenzielle Spitzenklasse, versauern dann in diesen Reservemannschaften der Briten und sind jetzt halt ordentliche Verteidiger, aber halt nichts, wovon du sagst, das ist jetzt gehobene europäische Klasse. Mhm. Und ich denke schon, dass es für die Spieler besser wäre, ein paar Jahre länger in der Eredivisie zu spielen. Auf der anderen Seite, je früher die guten Spieler gehen, umso schlechter wird die Liga und das Niveau der Eredivisie schon bedenklich im Moment. Also das hat mit wirklich gutem Fußball nichts mehr zu tun.
Wie können Verband und auch Liga dagegen steuern?
Ist schwierig. Es gibt so viele Gründe. Einer der Gründe, die in Holland regelmäßig genannt werden, ist, dass die halbe Liga auf Kunstrasen spielt und man eine solche Liga einfach nicht ernst nehmen kann, wo ich übrigens auch der Meinung bin, also eine erste Liga darf nicht Kunstrasenplätze haben. Du musst einfach, es ist ein anderes Spiel, es ist weniger kampfbetont, es ist weniger, es ist mehr so Tiki-Taka, schön spielen auf Kunstrasen, das funktioniert nicht. Ich glaube, der Verband muss sich einfach eingestehen, dass wir, also A, dass die Niederlande nicht mehr so gut ist, wie sie mal war, was schon ein Riesenschritt wäre, und B, dass man offensichtlich in der Nachwuchsarbeit inzwischen einiges falsch macht, was man früher geglaubt hat, richtig zu machen. Klar, bringen Ajax, Feyenoord, PSV immer noch gute Talente hervor. Das können die anderen Länder inzwischen halt aber auch. Ne? Mhm. Deutschland hat 2000 angefangen, sich umzukrempeln. Die anderen Länder machen das jetzt auch genauso gut wie die Niederländer. Und wenn du siehst, was in Belgien geht mit den Nachwuchstalenten, glaube ich, dass nicht alles verloren ist. Aber der Rückstand ist jetzt schon sehr groß und du musst jetzt sehr, sehr, sehr kämpfen, um da wieder aufzuholen. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Niederländer das nochmal schaffen werden.
Das belgische Beispiel ist ein gutes, weil der Nachbar direkt läuft den der Oranje gerade ja ziemlich davon, was natürlich die Hervorbringung von neuen Talenten, aber auch was die mannschaftliche Geschlossenheit letztlich anbelangt. Die Roten Teufel der Belgier, die stehen ja für sehr furiosen Fußball und haben ja einiges hervorgebracht, was auch in Europas Fußballspitze Rang und Namen hat. Gibt es da eine Zusammenarbeit beider Verbände, dass man von den einen lernen kann?
Nein. Mm-mm. Jahrelang wurde Belgien ja aus den Niederlanden massiv belächelt. Ja. Von daher glaube ich, dass man jetzt relativ erstaunt Richtung Südgrenze blickt, was da geht. Mich wundert selber auch immer noch, dass Belgien wirklich plötzlich so überragende Spieler hervorgebracht hat. Aber Belgien muss ein Beispiel für Holland sein, wie es geht. Und wenn ich sehe, dass viele der belgischen Spieler aus Lüttich kommen, wo offenbar eine überragende Akademie steht, da muss man sich da auch einfach mal was abgucken. Da muss man einfach mal sagen, okay, wir müssen vom Nachbarn lernen. Fußball ist nicht mehr nur technisch, ist nicht mehr nur blind nach vorne. Fußball ist sehr defensiv und laufintensiv geworden. Und diese Entwicklung haben die Niederländer leider verpasst. Das ist ein großes Problem.
Was wird jetzt in den nächsten Monaten passieren? Was sind die nächsten Schritte deiner Meinung nach, die jetzt auch vom holländischen Verband angestrengt werden?
Also erstmal muss ein Sportdirektor gesucht werden und da gibt es einige Namen, bessere und schlechtere, aber das ist das Wichtigste, dass wirklich jemand an die Fußballspitze kommt, der auch Ahnung hat. Und der zweite Schritt muss sein, endlich einen vernünftigen Nationaltrainer anzustellen. Und wenn ich sehe, dass Ronald Koeman gerade in Everton leichte Probleme hat, und ich mir nicht ganz sicher bin, ob er die Saison wirklich überstehen wird, würde ich sagen, versucht's nochmal. Also das ist für mich aktuell der beste niederländische Trainer. Und ich glaube auch die einzige wirkliche Respektsperson, die es zumindest schafft, diese Mannschaft, die kein großes Talent mehr hat, aber zumindest, wie du eingangs des Gesprächs sagtest, nicht untalentiert ist, wenigstens wieder zu großen Turnieren zu bringen, weil das muss auch mit dieser Garde immer noch Pflicht sein.
Und er ist ja einer aus der Generation, die 88 die Europameisterschaft geholt haben.
Genau. Er ist einfach ein großer Spieler. Ne? Er hat Barcelona damals zur Champions League geschossen. Das ist jemand, der es kann. Und er wollte ja 2014. Und ich glaube, wenn man 2014 beim Verband nicht so stur gewesen wäre und schon auf einen vernünftigen Trainer und nicht auf Hiddink, Blink und Advokat gesetzt hätte, würden wir dieses Gespräch so in der Form gar nicht führen.
Also wäre vielleicht einiges anders gelaufen. Rüdrüllet, auch einer, der ja im Trainerstab mit dabei ist, als Co-Trainer von Dick Advocaat, momentan fungiert. Einer, den du auch aufgrund seiner Historie im niederländischen Verband noch länger sehen würdest oder wo du sagst, naja, gehört auch im Grunde zur gescheiterten Mannschaft.
Ist eine schwierige Geschichte. Als Spieler ist er natürlich unantastbar. Danach als Trainer und auch als Experte hat er für mich so ein bisschen das Matthäus-Syndrom. Mhm. Redet viel, aber so wirklich konstruktiv habe ich bei ihm wenig gesehen. Also in seinen Trainerstationen war er mehr schlecht als recht erfolgreich, wo er war. Ich weiß nicht, ob man ihn wirklich noch braucht. Ich würde ihn als Ratgeber würde ich ihn niemals beiseite schieben, aber ich glaube, es braucht wirklich einen Neustart mit einem neuen Trainer.
Frank Rijkaard, Marco van Basten, auch große Namen aus dieser Generation von Koeman. Rijkaard in seiner Trainerlaufbahn auch ein bisschen ins Stocken geraten. Marco van Basten hat sich dann lieber der FIFA angeschlossen, um da in technischen Kommissionen mitzuarbeiten. War das Amt des niederländischen Nationaltrainers vielleicht auch lange Zeit nicht sexy genug?
Das glaube ich nicht. Also nur da ist eben das Ding, wenn ich sehe, dass Spieler halt wirklich nicht bis zum Äußersten gehen. Rijkaard ist ja, der hat ja 2000 eine überragende EM mit Holland gespielt, ist dann im Halbfinale sehr, sehr unglücklich gegen Italien ausgeschieden und ist dann zurückgetreten. Mhm. Und Van Basten hat die Niederlande als seine erste Trainerstation 2004 übernommen, was wahrscheinlich auch nicht ganz die richtige Entscheidung war, aber er hat es immerhin 2008 auch geschafft, Riesenfußball mit denen zu spielen bei der EM. Hat dann aber irgendwann gemerkt, dass er lieber doch kein Cheftrainer ist. Und es sind halt so die Sachen, ja, also es sind auch die Großen, die jetzt auch nicht die Verantwortung übernehmen. Aber ich glaube, das Nationaltraineramt ist immer noch sexy genug, dass es für jeden niederländischen Trainer schon eine Ehre sein würde.
Und dann hoffen wir mal, dass die niederländische Nationalmannschaft dann auch irgendwann wieder so sexy Fußball spielt, dass sie erfolgreich ist und zumindest zu großen Turnieren mitfährt und da auch eine gute Rolle spielen kann. Denn irgendwie gehört Holland zur WM, auch wenn viele gerne singen, dass Holland jetzt eben nicht mit zur WM fährt. Aber große, traditionsreiche Nationalmannschaft, die für große Furore und große Erfolge auch schon gestanden hat. André Shahidi war das von der Rheinischen Post zur Lage bei den Niederlanden nach der verpassten WM-Qualifikation 2018. André, vielen Dank.
Gerne.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.